dieser Wissenstransfer ist schon ein bisschen hakliger, weil wissen wir alle, wenn wir so nebeneinander sitzen, dann sage ich, ich bin jetzt gerade an einer neuen Sache dran. Ja. Aber Sarah, willst du nicht mal eben über die Schulter schauen? Daran zu denken, digital, komm, wir machen mal eine kurze Teams-Session oder Zoom-Session, da ist die Hürde schon größer. Also das ist auch dieser Wissenstransfer auch ein großes Thema in der Führung letztlich, auch diese Rahmenbedingungen zu schaffen.
Episode 86 lässt uns so ein bisschen ins Gruselkabinett wandern. Und zwar ins Gruselkabinett der schlechten Führung im Online-Marketing. Wir sprechen heute mit jemandem, der eine Studie genau dazu gemacht hat. Was passiert denn mit deinem Marketing, wenn du schlechte Führung, wenn du keine Führung hast oder schlecht führst? Dass es nichts Gutes ist, das können wir uns schon vorstellen. Aber wir sprechen nicht nur darüber, wie die Schäden aussehen, die du mit schlechter Führung anrichten kannst, sondern natürlich sprechen wir auch darüber, wie gute Führung im Online-Marketing denn aussehen kann und wie du sie in deinem Unternehmen einführst, falls du sie noch nicht haben solltest. Deswegen bleib dran, du kannst auf jeden Fall was lernen. Und von wem oder mit wem? Mit zum einen mir, Sarah Jasmin Hennessen, und mit dem Patrick Klingberg.
Erwischt. Ganz lieben Dank. Und ja, fantastisches Thema. Ich freue mich sehr drauf, Sarah. Ich beschäftige mich auch gerade viel mit FTE-Planung für nächstes Jahr. Und unser Gast feiert eine Premiere bei uns. Und wir mussten ja erstmal die entsprechende Reichweite für ihn aufbauen, damit er überhaupt zu uns kommt. Und ich freue mich sehr. Und das Ganze ist ja hier im Positiven heraus eskaliert aus unserem 121-Stunden-Newsletter. Und umso mehr freue ich mich jetzt hier beim 121-Stunden-Talk unseren Gast begrüßen zu dürfen. Letztendlich verrät seine Karriere als Autor, dass er den insgeheimen Wunsch hat, glaube ich, Pilot zu sein, denn er bastelt super gerne Cockpits. Bedeutet, er hat das erfolgreiche Buch SEO-Cockpit, Online-Marketing-Cockpit verfasst und da draußen dann in die Bestsellerlisten platziert. Und umso wichtiger ist es, dass er uns natürlich auch mal ganz pragmatisch abholt. Sarah, du hast ja immer so diesen schönen roten Faden, dass wir es mal wirklich schön durchspielen, denn gerade seine Leidenschaft ist es, diese digitale Reife im deutschen Mittelstand aufzubauen und zu etablieren. Und er hat auch eine Studie mitgebracht, die er durchgeführt hat. Also unglaublich viel Stoff, mit dem wir jetzt arbeiten können. Lange Rede, gar keinen Sinn. Und umso viel gewichtiger unser Gast, Bastian. Fantastisch, dass du da bist. Stell dich doch mal super gerne unseren Zuhörern und Zuschauern vor. Wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Ja, danke euch beiden. Das war meine Intro. Ich habe erst gedacht, haben wir Halloween? Ja. Ja, Bastian Senz. Ich habe eine Online-Marketing-Agentur spezialisiert auf das Content-Marketing, 13 MitarbeiterInnen in Leverkusen, und gestartet bin ich vor 13 Jahren im Getränkehandel. Bin also mit der Kiste in der Hand groß geworden, habe die Website damals für meine Großeltern gebaut und dann innerhalb von 3 Monaten auf 1 gebracht in Google für Getränke Leverkusen. Und das war so mein Erfolgselement, wie ich ins Online-Marketing gestartet bin. Und ja, dann im Kinderzimmer gestartet mit 26, bin jetzt 37, also schon eine Strecke hinter mir. Auf der Strecke dann unter anderem 5 Bücher geschrieben, zum Beispiel das Online-Marketing-Cockpit als auch das SEO-Cockpit. Bin auch Dozent für Online-Marketing in Köln. Ja, und habe jetzt die Studie rausgebracht zu dem Thema Führung im Online-Marketing, weil ich einfach gemerkt habe, mein Gott, wir machen so viel, aber irgendwo steckt es doch drin, warum es in Unternehmen nicht funktioniert, das Online-Marketing. Wir unternehmen alle so viel, aber woran liegt es wirklich, warum Online-Marketing funktioniert und was nicht? Und das wollte ich untersuchen.
Und das ist ja ein sehr guter Aspekt, denn wir können ja noch so viel von außen reingehen, Unternehmen aufschlauen, beraten. Letztendlich sind wir ja hier, wir drei Stützräder, die man ranschraubt, und im besten Fall wollen wir auch wieder abgeschraubt werden und unser Wissen weitergegeben haben und aufgebaut haben. Und dann stellen wir immer wieder fest, okay, es hat eine bestimmte Geschwindigkeit oder auch Dauer, die es braucht, bis etwas implementiert wurde. Aber es ist dann auch so fest implementiert, was auch das Thema Führung, ne, Ressourcen, Planung angeht, dass es halt auch dauerhaft hält und sich weiterentwickeln kann. Kannst du mal was zu dieser Diagnose von mir sagen? Was waren da so deine Fragestellungen in deiner Studie?
Ja, auf jeden Fall. Meine Hypothese war ja tatsächlich, Online-Marketing funktioniert nicht, wenn schlecht geführt wird. Man geht ja dann mit so einer Hypothese rein und dann soll die ja im besten Fall noch bewiesen werden. Ja. Und da habe ich einfach 159 MarketingleiterInnen und Selbstständige befragt, ob das denn tatsächlich so ist und dann entsprechend so mit harten Fakten dann auch belegt. Ist der Return on Investment positiv bei euch oder nicht? Hm. Habt ihr eine Online-Marketing-Strategie? Ja oder nein? Und so weiter und so fort. Und so sind wir dann reingekommen und dadurch einfach auch bewiesen, dass, wenn schlecht geführt wird, auch entsprechend Online-Marketing nicht funktioniert. Und
Nee, ich wollte mal fragen, dass wir vielleicht einmal kurz definieren, wie definierst du Führung in diesem Fall? Also ich habe ja in deine Studie logischerweise so ein bisschen reingeschaut und es geht sehr viel um fachliche Führung, bloß dass wir hier einmal sozusagen den Erwartungshorizont. Was meinst du denn mit Führung? Also welche Form von Führung habt ihr da abgefragt in der Studie?
Genau, es fängt jetzt natürlich mit der fachlichen im Kern an und das alles andere ist natürlich schwierig, überhaupt das zu erfassen. Das Fachliche fängt an mit, habt ihr eine Online-Marketing-Strategie, ja oder nein? Und da alleine haben wir schon aufgedeckt, erfolgreiche Unternehmen haben zu 70% eine Online-Marketing-Strategie, erfolglose nur zu 19%. Oder habt ihr Online-Marketing-Ziele definiert? Habt ihr aus den Zielen, das mal runtergeleitet, eine Budgetplanung? Habt ihr Ressourcen geplant? Das bedeutet für mich Führung, dass man abgeleitet von der Strategie mal definiert, okay, was sind denn unsere Ziele und wie kommen wir dahin? Also schaffe ich die Rahmenbedingungen, dass dann entsprechend meine Mannschaft oder auch die externe Mannschaft das auch erreichen kann. Und dann gilt es natürlich auch, und das gehört für mich genau dazu, da ich mal Grundkenntnisse habe im Online-Marketing, dass ich überhaupt auch ja erkennen kann, ob das jetzt auch funktioniert oder nicht. Ansonsten können die mir ja weismachen, was sie auch wollen, ne?
Hast du in der Studie im Prinzip das bestätigt bekommen, was du schon vermutet hattest, oder gab es da auch Überraschungen und welche gab es?
Also generell schon alles bewiesen. Alles auch so, wie ich mir das gedacht habe. Teilweise, ich habe einmal abgefragt, wie funktioniert das mit Erwartungen einholen? Das ist für mich genauso ein wichtiger Punkt. Da war die Hypothese, wenn keine Erwartungen am Anfang eines Projektes und dann auch fortlaufend regelmäßig durchgeführt werden, sowohl meine eigenen Erwartungen als auch die der MitarbeiterInnen oder der Agenturen, wenn die nicht eingeholt werden, dann funktioniert Online-Marketing genauso nicht. Das war aber zum Beispiel mal ein Punkt, der nicht bewiesen war. Also sowohl erfolglose Unternehmen als auch erfolgreiche Unternehmen machen es zum Großteil auch. Ob das dann wieder auch stimmt, das ist ja wieder noch was anderes. Aber das hätte ich mir jetzt schon anders gedacht. Aber generell schon haben sich die Hypothesen so auch bewiesen.
Zu der befragten Teilnehmergruppe. Waren die relativ identisch? Also hatten die alle eher so autarke Online-Marketing-Teams oder teils auch durch eine Agentur begleitet oder komplett gemischt und heterogen als
befragten? Ja, also total unterschiedlich. Das war auch mein Wunsch, weil ansonsten muss man da schon eine Studie dann auch spitzer auf eine Zielgruppe so auch formulieren, nach außen gehen. Mir war wichtig, in der Bandbreite der Branchen damit schon angefangen, als auch die Unternehmensgrößen, und auch MarketingleiterInnen und Selbstständige in einem gesunden Verhältnis auch darzustellen. Das war mir wichtig. Sodass auch einfach die kleinen mittelständischen Unternehmen als auch größer 250 MitarbeiterInnen, dass die auch abgeholt werden und dass ich da darin auch darstellen kann, was ist denn im Normalverteilung, was man daraus lesen kann.
Kannst du uns mal zusammenfassen, so durch die Bank weg hat sich ja gezeigt, dass Unternehmen, die nicht gut performen, auch ihre Schwierigkeiten in der Führung im Online-Marketing haben. Wo zeigt sich das denn überall? Schlechte Führung, auf welche Bereiche wirkt sich das denn alles aus? Was habt ihr da rausgefunden?
Also die Erwartungen mal als Beispiel, wir haben dann auch abgefragt, wo hattet ihr denn Erwartungen, in welchem Online-Marketing Bereich, also Kanal oder Instrument wie Social Media, organisch, SEO, SEA. Wo hattet ihr andere Erwartungen, was also letztlich nicht so gut funktioniert wie erhofft? Und da hat sich tatsächlich gezeigt, dass organische Social Media Marketing zu 50% die Erwartungen nicht getroffen wurden. Und das war schon krass. Also das hatte ich auch so irgendwie im Gefühl, dass so viele, und dass ja damit schon jeder Zweite, einfach vielleicht sogar frustriert ist. Wir unternehmen so viel, wir machen organische Postings, letztlich bedeutet das für ein Unternehmen auch ein Investment. Und dass das einfach nicht zurückkommt. Das schon fand ich schon ja überraschend, als auch SEO sehr, also das Suchmaschinenmarketing, war auch zu jeweils 43% die Erwartungen nicht getroffen.
Ich bin jetzt mal gespannt, Patrick, was du sagst. Ich sehe das nämlich im Content-Marketing-Seminar, schauen wir natürlich auch auf das Thema Social Media. Das ist ja ein Anteil von Content-Marketing. Und ich sehe sehr, sehr häufig frustrierte MitarbeiterInnen bei mir sitzen, die sagen, das ist so viel Arbeit, das funktioniert nicht, es wird nicht gesehen von der Führung oben, eben Social Media, jeder hat's, das sage ich immer, das ist privat so ein Thema, jeder hat privat Social Media und hat so eine Vorstellung, wie einfach doch so ein Social Media Post abzusetzen ist. Dass ein privater Post, wo ich meine Füße oder meinen Cocktail am Strand fotografiere, was ganz anderes ist, als ein Marketing Post, das ist häufig, da ist so das Bewusstsein gar nicht so da. Das heißt, ich sehe das sehr, sehr häufig tatsächlich gerade in Social Media, dass planlos rumgepostet wird, dass irgendwelche Fotos von Firmen feiern und irgendwelche Gesichter von Chefs, die grinsen vor einem Messestand stehen, das totale Social-Media-Profil total überfluten und du sagst, das ist so aus der Innenperspektive, weniger aus der Außenperspektive, da sieht man keine Strategie, einfach drauf losposten, Social-Media sehe ich ganz, ganz häufig. Wie ist das bei dir im SEO, Patrick, bei dir in den Seminaren, ist es da ähnlich, dass die Leute rudern und rudern, aber eigentlich gar nicht wissen, wohin häufig?
Ist tatsächlich weniger emotional aufgeladen. Im SEO hast du ja immer das Bedürfnis, dass die IT mit der Redaktion bestmöglich harmoniert. Und der Status ist halt oft, dass der Content in eine technische Umgebung gegossen wird, der sehr viel Kraft rausnimmt. Und da ist dann eher der Bedarf, erstmal alle Silos aufzubrechen und überall so einen kleinen SEO-by-Default-Treiber in den Köpfen der Teams zu installieren, damit halt überall Betroffenheit aufgebaut wird. Emotionaler ist es tatsächlich im Social Media, weil da es ja auch wirklich um Emotionen geht, das verstehe ich total. Aber auch da gehe ich immer ganz nüchtern rein und sage, ey Leute, ihr habt nicht diesen Druck dauernd zu kreieren, ihr müsst interagieren. Ne? Das ist ein Community-Management und nehmt einfach mal 40% eurer Ressourcen und sprecht mit den Menschen da draußen. So. Und das hat oft mehr Aufmerksamkeit als der eigene Post mit der mühsam aufgearbeiteten Infografik, die aber die Sprache der Plattform ja sprengt, weil es sind ja halt die Füße am Strand. So. Und dann muss ich halt mit den Füßen am Strand über diese Infografik sprechen. Also ich muss mich dieser Plattform ansprechen. Ne? Da gehen ja auch Grüße raus an Katrin, an Dan, über die wir ja auch hier schon viel über Creatives gelernt haben. Und ein Creative, das einfach von analogen Medien ins Digitale rüberkopiert wird, wird halt nicht funktionieren. Deswegen, also ich verstehe diese Emotionalität und Basti auch diesen Frust auf der Unternehmensseite absolut. Und deswegen fand ich es umso schöner, Erwartungsmanagement. Ne, weil Social Media wird ja direkt assoziiert mit dem Begriff Viralität. So, never ever. Ja.
Schöne, tiefe Stimme, Patrick.
Ja, und das wäre aber auch so mein Übergang. Sarah und ich spielen das ja immer gerne mal so durch. Angenommen, rein hypothetisch, wir haben jetzt die grüne Wiese und können ein Online-Marketing-Team aufbauen und führen, Bastian. Bedeutet, du hast jetzt wirklich so den schön erfolgreichen Mittelständler, die Bücher sind voll und klar, an Talenten mangelt es immer, ne, in Sachen Recruiting, aber Vertrieb soll halt auch digitalisiert werden und wir sollen jetzt mal so in die FTE-Planung gehen. Wie würden wir jetzt so ein Online-Marketing-Team aufbauen? Also mit welcher Position würdest du anfangen? Würdest du direkt alles autark machen oder auch dir Agenturen und Freelance-Ressourcen dazu gönnen? Also praktisch das Ergebnis deiner Studie mal umgewandelt in so eine coole Führungs- und Ressourcenplanung. Das finde ich super spannend und auch super schwer.
Bevor der Bastian darf sich jetzt noch ganz kurz seine Antwort zurechtlegen und der Patrick holt mal alle ab mit einem kurzen Glossar FTE-Planung.
Ja, genau. Also FTE bedeutet dann tatsächlich, dass ich einfach in die Personalplanung gehe. Ne? Bedeutet meine Vollzeit-Personalplanung, ne? Bedeutet, dass ich hier dann einfach in die Jahresplanung gehe, welche Personalien plane ich dann einzustellen, aufzubauen und zu etablieren. Sind das Vollzeitstellen, Teilzeitstellen, Werkstudierende, Praktika, Trainees etc.?
Ich sage immer mein Budget, mein Manpower-Budget. Das sage ich immer dazu so. Was darf ich ausgeben? Wie viel Budget habe ich? Wie viel Budget brauche ich an Manpower? Das ist die FDE-Planung. Jetzt wollen wir von Bastian hören, wie macht man es?
Ja, also es fängt natürlich erstmal damit an, wenn ich jetzt als Unternehmer, Geschäftsführer unterwegs bin. Wie fange ich denn das Thema an? Mhm. Und das Schlimmste ist ja als Geschäftsführer, Unternehmer, wir haben ja eh alle genug zu tun. Wie kann ich es denn bestmöglich delegieren? Also, dass es nicht an einem selbst hängt, sondern dass ich eine Person habe, die dann wiederum entweder intern mit anderen MitarbeiterInnen oder extern Freelancer, Agenturen, dass die dann entsprechend auch geführt werden können. Das heißt, ich brauche erstmal intern jemanden, der dafür verantwortlich ist. Das ist der erste Schritt. So, und mit dieser Person, bestens sagen wir mal, das ist ein Online-Marketing-Manager, der oder die kann dann entsprechend, also mit ihm oder ihr, plane ich dann eine Online-Marketing-Strategie. Das heißt, es fängt erstmal damit an, ich habe ja mal mein Online-Marketing-Cockpit, wie man so eine Strategie angeht. So, das ist so der wichtigste Schritt, auch eine Positionierung. Wer bin ich? Was kann ich? Was differenziert mich vom Wettbewerb? Damit fange ich an. Dann Zielgruppe. Und ist auch klar, das ist auch vielen bekannt, dass ich vielleicht auch nicht unbedingt die Hobbys daraus mache, also da einbringe. Kann sinnvoll sein, muss aber nicht, dass ich da auch kein, ich sag jetzt mal, lapidar Kasperle-Theater mache. Das sehe ich auch schon mal bei Studierenden. Aber das ist auch, wenn ich da hinschreibe, meine Zielgruppe ist in Podcast, ja, dann müssen wir auch einen Podcast machen. Mhm. Also, da ich das auch mal stringent durchziehe, also eine Online-Marketing-Strategie durchführe. Und dann kommt der dritte Punkt, die dritte Phase, Ziele. Und das ist so der wichtigste Punkt für mich dann auch, da ich mal festsetze, welche Ziele haben wir denn für 2023? Und davon abgeleitet kann ich dann wunderbar sagen, okay, was brauchen wir denn dafür? Haben wir alle Ressourcen, um diese Ziele auch zu erreichen? Da kann ich mir einfach mal Agenturangebote einholen, auch mal vergleichen, um mal Gefühl dafür zu bekommen, welches Budget brauche ich denn überhaupt? Manpower als auch für Werbeanzeigen, um dahingehend auch mal überhaupt mal einschätzen zu können, ist das denn wirklich realistisch, was ich da als Budget auch mal formuliert habe. Ja. Und durch mehrere Angebote ist es ja auch wieder, kann ich ja auch wieder unabhängig davon draufschauen.
Absolut. Wenn wir jetzt nochmal zu der Position des Online-Marketing-Managers MWD zurückgehen, ist es da auch auf Basis deiner Studienergebnisse dann schon Pflicht, dass dann derjenige, diejenige gebrieft, geschult wird in Sachen Führung, interne Kommunikation, externe Kommunikation, also was sollten da so für Skills vorhanden sein?
Ja, idealerweise natürlich schon, aber ich finde, da kann man auch immer reinfinden, da ist so ein gewisses Soft Skills Schulung vielleicht auch mal ein, zwei Tage schon mal auch hilfreich, dass man da reinfindet, wie führt man denn überhaupt so eine Agentur? Da haben wir auch mit T3N mal einen Guide dieses Jahr rausgebracht, wie man entsprechend auch richtig führt mit so einem Agenturbriefing, also heißt der große Online-Marketing-Guide bei T3N. Vielleicht ist das noch für den einen oder die andere interessant.
Schon in die Schulung gepackt.
Ja, gerne. Kommt auch ein Videokurs jetzt bald dazu raus. Und also es fängt dann zum Beispiel an mit so einem Agenturbriefing. Wie mache ich das richtig? Und Erwartungen klären sind auch immer wichtig. Und aber auch dann wieder, dass ich dann als Geschäftsführer oder Unternehmer nicht sage, okay, dafür habe ich ja jetzt einen Online-Marketing-Manager, Online-Marketing-Managerin, sondern ich muss ja selbst schon auch immer noch die Leistung auch beurteilen zu können. Das heißt, ich brauche Grundkenntnisse, um auch weiter delegieren, kontrollieren zu können.
Ich finde es was ganz Wichtiges, was du gerade gesagt hast, dass man zumindest eine grobe Ahnung hat von dem, was die MitarbeiterInnen da so machen. Also, dass man da einen groben Überblick zumindest hat, dass man nachvollziehen kann, wovon die reden. Ich finde es ganz, ganz schwer. Also, aus eigener Erfahrung raus war für mich immer Prämisse, alles, was, ich meine, gut, ich habe eine Abteilung und kein Unternehmen, das ist nochmal was anderes, aber alles, was die Abteilung macht, muss ich selber mal gemacht haben. um zu wissen, was es, wie es geht und zu wissen, was kann ich erwarten, wie hoch kann ich die Latte hängen und was sind so die Schwierigkeiten, die ich ja als Führungsperson, die muss ich ja sehen können, wo sind die gefährlichen Hürden. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du da gerade gesagt hast.
Ja, ich habe jetzt auch immer delegiert, was jetzt so Grafik angeht. Ich bin absolut kein Designer, kann ich euch sagen. Aber ich habe jetzt einfach auch mal Canva, habe ich einfach mal auch mal selbst ausgetestet und auch gemerkt, so wo die wo ich dann merke, so, ah, da sind Stolperfallen, und auch überhaupt mal ermessen zu können, wie lang man auch tatsächlich für so einen Post benötigt. Weil ansonsten sage ich, ja, kannst du da schnell runterschreiben? Nee, kannst du nicht. Also das, ne, das einfach mal zu erleben und dann zu delegieren, das finde ich auch einen tollen Weg.
Und sag mal, Bastian, jetzt bei unserem Online-Marketing-Manager MWD, ich halte da noch weiter drauf rum.
Übrigens, muss ich dir gerade, wir waren im Wellness-Tempel und die haben nicht MWD hintergeschrieben, sondern Mensch.
Ja, da gibt es ganz schöne Varianten, ja, auf jeden Fall. Ich liebe da auch die Kreativität hinter, mega. Und da ist ja dann die Frage, der soll ja dann nicht nur generalistisch unterwegs sein, sondern im besten Fall auch schon operativ bei den Ressourcen. Bei 121 Watt haben wir mal so dieses Modell des T-Shape-Marketers vorgestellt. Das heißt sozusagen breites Basiswissen über alle Kanäle hinweg bei diesem ganzen digitalen Orchester und dann sozusagen eine Spezialisierung auf zum Beispiel Search. Hast du da so einen Lieblings-T-Shape-Marketer dann in deinem Organigramm sitzen? Mit einer bestimmten Fokussierung? Also ist es dann tatsächlich immer diese Search-Säule, die so spannend ist? Oder wo siehst du da die Fokussierung? Also
das kann man natürlich von Unternehmen zu Unternehmen auch wieder unterscheiden. Also ja. wenn ich jetzt als Unternehmen weiß, meine Zielgruppe ist im Kern jetzt auf Google unterwegs und die erreiche ich damit, dann kann ich natürlich genau, so wie du das auch formuliert hast, entsprechend einen Online-Marketing-Manager in haben mit dem Fokus SEM, Search Engine Marketing. Oder ich habe den Fokus LinkedIn, weil B2B-Unternehmen, die suchen eben, wir haben eher mehr Attention, dass ich ja vielleicht mehr auf Social Media gehen muss. Also da kann ich tatsächlich mehr denn auch immer eine Erweiterung mit Fokus aufsuchen.
Und das wäre dann auch so die Entwicklung, bedeutet, wenn wir dann erfolgreich sind und wieder den Return of Invest aufzeigen können, dass wir dann sagen, so, jetzt gönnen wir uns sozusagen im Organigramm eine Ressource für Social Media, für vielleicht sogar nochmal Paid, die unterschiedlichen Kanäle oder halt auch nochmal das Thema CRM natürlich weiter auszubauen. Ist das dann so eine historische Entwicklung? Was sind da dann die nächsten Schritte?
Genau, also so finde ich es auch klassisch, dass ich mir das erstmal einkaufe in Agenturen, Freelancer, mir da so auch meine Expertise aufbaue und dann kann ich dann jemanden einstellen, der oder die dann entsprechend auch erstmal reinfindet, lernt davon, wie sind die Strukturen hier und kann dann, wenn ich jetzt 5.000 Euro an eine Agentur aktuell ausgebe, kann ich dann mit der Zeit lieber das Wissen auch intern aufbauen und dann die Strukturen wachsen lassen.
Mhm. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich irgendwie mit dem Auto in die Kfz-Werkstatt gehe, kann man mir viel erzählen. Ne? Auch gerade, ne, was du gesagt hast, einen Pool aufbauen, was Agentur, Freelance-Ressourcen angeht. Hast du da oder Sarah auch an euch beide gefragt, gibt es da irgendwie Anlaufstellen, sei es irgendwelche Facebook, LinkedIn-Gruppen, Xing gibt es ja nicht mehr, aber dass ich irgendwie so eine Art, also ich liebe ja zum Beispiel dieses Inhouse-SEO-Format vom Dominik, der ja dann eine komplette Community aufgebaut hat für die Inhouse-SEOs da draußen zum Beispiel. Und da dürfen halt auch nur Inhouse-SEOs rein. Das finde ich natürlich ganz spannend. Gibt es dort auch ähnliche Anlaufstellen, dass ich mir zumindest so die ein oder andere heiße Herdplatte ersparen kann und schon von so einer Art Stammtischkultur profitieren kann?
Du meinst jetzt, Online-Marketing-Manager?
Genau. Also
so einen Austausch zu haben.
Ja, richtig, genau.
Da fällt mir gerade die Gruppe ein von Felix Beilharz. Der hat auf LinkedIn, glaube ich, die Gruppe.
Ja.
Ja.
Packen wir auch in die Shownotes auf jeden Fall.
Ja. Ich bin ganz happy mit, das ist jetzt Facebook, Digital Media Women. Das ist die Gruppe Frauen. Ja. Aber das ist auch eine sehr häufig sehr gute fachliche Kommunikation und wenig, man muss mal ein bisschen aufpassen, finde ich, gerade jetzt bei Facebook, bei den Gruppen, dass die gut moderiert sind, dass die Guidelines klar sind, dass wir fachlich uns unterhalten. Und das finde ich da recht gut. Das funktioniert ganz gut. Packen wir euch natürlich auch mit in die Shownotes. Das ist für mich nach wie vor auch aus Marketingperspektive der Charme, den Facebook hat. Also da sind wir jetzt ein bisschen mehr noch im B2C als im B2B, aber diese Gruppen, finde ich, sind nach wie vor ein großer USP, den Facebook da ausspielt, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Instagram, TikTok, wo ich von Marketing, nicht nur aus Eigennutzperspektive, so ich vernetze mich, sondern eben auch aus Marketingperspektive, ist das sowas, wo sich Facebook weiterhin abhebt, finde ich.
Weil das wäre ihr beiden so ganz klar meine These in meiner Klingbergschen Studie, dass, also Hypothese, das lerne ich ja gerade alles von Bastian, wie man so eine Studie aufbaut, dass je besser und stärker und nachhaltiger das Netzwerk ist, was ich aufgebaut habe, umso besser und klarer kann ich agieren.
Ja, ich finde auch da gibt es noch, also ist mein Gefühl, das ist jetzt nicht bewiesen, dass es da diesen Austausch, also auch in einem geschlossenen Raum, wo man einfach auch mal so Insider raushauen kann, fehlt es irgendwie noch. Also ne, so einen geschlossenen, geschützten Rahmen, wo man so Insights raushauen kann, sich austauschen kann, ja.
Bin ich voll dafür. Also ich habe ja auch so ein bisschen den Friday for Features ausgerufen für eine bessere nachhaltige Entwicklung auch im Online-Marketing, dass man halt wirklich sich genau, Bastian, wie du sagst, ne, ganz bewusst die Zeit nimmt. Das muss man natürlich wollen. Sobald es eine Arbeitsanweisung ist, geht's halt immer schief. Ne? Das kannst du halt nicht machen. Das muss halt wirklich aus der eigenen Passion heraus passieren, dass ich genau diesen Austausch suche, sei es intern, um halt auch weiter Erfolge zu feiern, Misserfolge daraus zu lernen. Diese Kultur finde ich enorm wichtig. Und das hat ja wieder was mit Führung zu tun. Was für ein Bogen, ne? Aber das muss ja genauso vorgelebt werden, ne? Also, weil gerade das Online-Marketing lebt ja von einer gesunden Fehlerkultur. Weil, mein Gott, ne, wenn wir jetzt wieder, ne, Bastian, unsere 12, 13 Jahre zurückschrauben, hat man dann halt irgendwie 18 Monate eine Plakatkampagne gefahren und war danach erst schlauer. Hier im Online-Marketing können wir nach 18 Stunden schon sagen, ist etwas erfolgreich oder nicht. Aber man muss halt auch sagen, ey, es funktioniert nicht, dann machen wir es jetzt halt anders, ne? Wir brauchen andere Werbeplätze, andere Creatives, andere Strategie, wie auch immer, aber man muss halt drüber sprechen. Und das finde ich halt so, Führung, Kommunikation ist so essentiell.
Und wenn du dann aber als, ne, ich bin, da ich ja aber selbst Unternehmer bin, also du investierst natürlich auch laufend und das, du siehst dann die Kostenseite und wenn du nicht den Erfolg daneben siehst und du auch wenig, ja, du das nicht so ganz durchdrungen hast, nicht ganz so verstanden hast, ist es wirklich, ich kann das schon nachvollziehen, dass es dann auch schwierig ist, das auch nachvollziehen zu können, auch so dauerhaft, nicht dauerhaft, aber mehrere Fehler hintereinander oder Misserfolge auch mitgehen zu können.
Ja,
also, das kann ich schon auch verstehen.
Total. Ich meine, wir plädieren ja hier immer für, sei mutig und gib den Dingen Zeit und warte erstmal und reiß nicht, gerade jetzt, wenn wir jetzt bei der Social Media, wenn wir da wieder beim Thema sind, wo drückt der Schuh, Social Media, da eine neue Strategie umzusetzen und die zu fahren, das sind halt nicht die 18 Stunden. Es sind in vielen Bereichen die 18 Stunden, aber gerade da halt nicht. Und wir plädieren immer dafür, traut euch, gebt den Dingen noch ein bisschen Zeit, gerade im Organischen. Aber dann sind wir halt, das ist dann halt wahnsinnig gut im Bogen schlagen, weil da schließt sich wieder der Kreis, zu sagen, wenn du keine Strategie hast, dann ist Zeit geben gefährlich. Also du musst schon wissen, welcher Maßnahme gibst du denn Zeit und was soll die Maßnahme denn bringen und ab wann erklärst du sie für gescheitert und ab wann erklärst du sie für erfolgreich. Da ist es dann schon schwierig. Deswegen dieses sich trauen zu investieren, sollte man nur, wenn man vorher weiß, wo will ich denn damit eigentlich hin? Und nur, ich will erfolgreich sein, das ist zu undefiniert. Das muss klar definiert sein. Was will ich und wie habe ich vor, es zu erreichen? Und dann Budget und Zeit reingeben.
Ich illustriere das immer gerne mit einem Ironman. Also da gibt es ja auch, was brauchst du denn, wenn du jetzt einen Ironman angehen möchtest? Was brauchst du denn dafür? Und das ist ja zum einen erstmal einen Trainingsplan zu haben. Das andere ist dann, ne, dass ich auch losrenne, aber auch einen Coach habe, der mich dann auch immer mal auch zurechtweist, mich auch motiviert etc. Und dass es dabei auf dem Weg zum Ironman ja auch Rückschläge gibt, ist ja auch ganz normal. Da ich mir vielleicht auch mal eine Verletzung hole, ganz normal. Platte Füße gehören auch dazu. aber ja, dass ich einfach ein Ziel vor Augen habe. Ja.
Und nicht planlos durch die Prärie renne, einfach nur mal rennen.
Ja.
Ja, man weiß es manchmal. Man rennt manchmal los oder viele rennen los geben Vollgas und wissen eigentlich gar nicht, wo sie hinwollen.
Bastian, die Studie, um das da abzuschließen, ist ja während der Corona-Zeit entstanden. Ist das richtig?
Die Studie ist ja zuletzt entstanden, seit ja. im Sommer.
Okay, aber die Homeoffice-Quote war da schon wesentlich höher?
Das ist ja bis heute. Ich meine, viele holen jetzt ihre MitarbeiterInnen natürlich auch wieder zurück.
Ja.
Elon Musk hust. nein. ja. Es ist schon so, dass natürlich da Remote Leadership jetzt auch natürlich noch mit reinzählen müsste, was du jetzt wahrscheinlich ansprichst.
Erwischt, ja. Ganz genau, ja. Wie siehst du das perspektivisch? Also für etablierte Führung, fürs Onboarding, jetzt frame ich schon wieder, ne? Aber hast du da was schon gelernt, was so Remote Leadership angeht? Weil das finde ich ein unglaublich komplexes und schwieriges Thema.
Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, da gibt's auch noch nicht die Lösung schlechthin. Da erproben wir uns alle. Was es da sicherlich braucht, ist, da sind wir bei uns intern auch dran, das immer weiter zu perfektionieren, auszubauen.
Ja.
Ein digitales Onboarding. Auch mit einer Struktur. Ich habe jetzt meinen LinkedIn Learning Kurs nochmal neu, also aktualisiert. Und da habe ich auch gesehen, wie LinkedIn zum Beispiel, die ja im Microsoft-Kosmos ja. unterwegs sind, wie die dann zum Beispiel auch dieses Onboarding für neue Trainer zum Beispiel auch durchgeführt haben. Da finde ich auch so Inspiration auch immer cool. Und dann einfach so ein Pfad für neue Mitarbeiter zu haben. So kommst du gut rein bei uns. Das ist, glaube ich, schon mal so ein ganz elementarer Schritt, um da auch besser zu werden in der Führung von Online-Marketing-ManagerInnen zum Beispiel, damit die auch gut reinfinden.
Ja, absolut. Also
das mal als Beispiel.
Ja, also ich finde das so essentiell und da halt auch wieder dran zu bleiben. Ne? Also das ist ja wirklich ein steter Tropfen, der da auf jeden Fall für sorgen muss, dass ich halt auch die Leute bestmöglich onboarde, aber auch für mich begeister, assimiliere, loyalisiere, weil dann habe ich ein super Talent aufgebaut und das muss natürlich dann auch über 2-3 Jahre hinaus mein Unternehmen mit erfolgreich aufbauen und so motiviert sein, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und Sarah, ich sehe schon, ich brauche hier nochmal einen Talk über Remote Leadership. Bastian, vielen Dank für den Impuls. Das wird uns noch sehr stark begleiten und ich bin da sehr auf die Entwicklung auf der Unternehmensseite gespannt, weil natürlich ist es eine Kultur, der ich gerecht werden möchte, auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, ein gesundes Lebensmotto ist eh immer die Mischung macht's, ne? Ihr beiden.
Da habe ich auch zu dem Thema, Entschuldigung, Sarah, zuletzt auch noch eine Podcast-Folge gehabt mit Norman Nielsen, der dort vor allem gut ist. Das noch vielleicht als Tipp.
Ja, mega, nehmen wir direkt mit.
Also was ich noch ergänzen möchte, ist, ich glaube, was man sich anschauen muss, ist, was fehlt in der Remote-Situation, wenn wir jetzt mal 100% Remote ausgehen von dem Szenario, was fehlt im Vergleich zu der früheren Office-Situation? Naja, was fehlt ist, ich sehe nicht, wenn mein neuer Mitarbeiter oder auch meine bestehenden MitarbeiterInnen verzweifelt am Schreibtisch sitzen, so, man sieht nicht die schlechte Laune, man sieht nicht, man hört nicht dieses, wenn es nicht funktioniert, man kriegt diese Spannungen nicht so mit. Und wieso? Naja, weil man die Leute nicht ständig sieht und die Interaktion nicht so eng ist, sondern hat die ja nur auf fachlicher Ebene. Das heißt, was müsste ich eigentlich machen, logischerweise? Einen Raum schaffen, zu versuchen, diese Situation rüber ins Digitale zu holen. Warum nicht ein Kaffee-Date, wo explizit nicht über Projekte gesprochen wird, sondern das muss als Zeit halt drin sein. Das ist am Ende profitiert das Unternehmen, ja, dass man sagt, 15 Minuten, halbe Stunde, wie auch immer, wie es halt fürs Team richtig ist, setzt man sich zusammen und vielleicht bringt man irgend so ein Off-Topic mit, worüber man spricht. So, keine Ahnung, Fußball-WM in Katar, ja, nein, irgendwie jetzt was ins Blaue gesprochen.
Klar.
Irgendeine dumme Idee, irgendwas, worüber man sich unterhalten kann und dann schaut man, wo es hinführt. Oder das beste Buch, das du zuletzt gelesen hast, lass uns mal darüber sprechen. Und daraus sich einfach eine Interaktion entwickeln lassen, die mit Absicht nicht beruflich geprägt ist und vielleicht das so ein bisschen aufgefangen.
Und das auf jeden Fall und dieser Wissenstransfer ist schon ein bisschen hackliger, weil wissen wir alle, wenn wir so nebeneinander sitzen, dann sage ich, ich bin jetzt gerade an einer neuen Sache dran, aber Sarah, willst du nicht mal eben über die Schulter schauen? daran zu denken, digital, komm, wir machen mal eine kurze Teams-Session oder Zoom-Session, da ist die Hürde schon größer. Also das ist auch dieser Wissenstransfer auch ein großes Thema in der Führung letztlich, auch diese Rahmenbedingungen zu schaffen.
Absolut.
Ich glaube, das ist für Führungskräfte einfach nochmal eine andere Art von Arbeit jetzt geworden. So diese fachlichen Transfer, diesen fachlichen Austausch im Auge zu behalten, den persönlichen Austausch im Auge zu behalten und Strategie und Produktivität im Auge zu behalten. Das ist einfach, vieles geht nicht mehr so instinktiv, weil wir aufgrund dieser Remote-Situation halt unsere Instinkte, so, die sind so ein bisschen abgeschnitten. Mhm. Ich kriege die Schwingungen nicht mit, ich kriege die Körpersprache nicht so mit. Ich sehe nicht, der ist hochkonzentriert, den brauche ich jetzt nicht ansprechen, aber kurz zu mir rüberrutscht an den Schreibtisch. Oder ich sehe, der kommt gerade rein und nach der Mittagspause ist eigentlich eh noch nichts drin. Ja, komm, setz dich her. Das fehlt uns und das ist schon nochmal eine andere Aufgabe auch für Führungskräfte.
Ja, bin ich voll bei euch. Ich finde es ein riesen wichtiges Thema. Und ich glaube, man muss dann da einfach auch beim Aufbau der Teams einfach darauf achten, dass man von vornherein die richtige Kultur, die richtigen Werte kommuniziert und dass das dann halt auch einheitlich gelebt wird. Ne? Aber wir machen hier einen Riesenfass auf. Ich stelle das beiseite und das muss unbedingt nochmal ein eigenes Thema werden. Super spannend. Bastian, ganz, ganz lieben Dank für diesen Impuls von dir, getrieben durch deine Studie und auch durch deine weiteren Tipps, die wir auch alle in die Shownotes packen natürlich. Vielen Dank dafür. Und lieber Bastian, unsere Gäste dürfen hier mal das Format abschließen mit ihren letzten schlauen Worten hier. Die kannst du dir schon mal gerne zurechtlegen, während Sarah und ich hier schon mal das Ganze in einem Plädoyer festhalten. Und ich mache mal den Anfang. Ich muss sagen, Sarah, ich bin wieder schlauer, schöne Impulse mitgenommen, schöne, ja, Joe-Fix-Argumente, um Betroffenheit zu schaffen, wie ich es immer gerne sage, weil das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Bei all den ganzen schlauen Online-Marketing-Strategien, die man aufbauen kann, es braucht halt ein stabiles Fundament und das ist halt die Kultur, das ist die Führung in einem Unternehmen und das muss halt vorgelebt werden und das muss halt auch intern kommuniziert werden und genau, wie auch besprochen wurde, wir müssen Erfolge feiern, aus Misserfolgen lernen und darüber sprechen. Also von daher, Bastian, vielen, vielen Dank von meiner Seite aus für diese Impulse hier im 120-Stunden-Talk. Sarah.
Ja, was mir hängen bleibt, ist dieses Thema, eigentlich sollten wir uns noch viel mehr bewusst untereinander austauschen. Mhm. Also wir im Online-Marketing sollten uns noch besser organisieren, um eben genau aus den neuen Situationen zu lernen, voneinander zu lernen und miteinander zu lernen. Also wir müssen da mal drauf rumdenken, wie wir das ein bisschen davon noch hinbekommen. Wenn du sagst, ja, Austausch finde ich super, aber Zuhören finde ich genauso großartig, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Du kannst uns in eingängigen Podcast-Portalen abonnieren. Natürlich auch bei YouTube, wenn du sagst, eigentlich will ich mal wissen, wie sehen die Leute denn da aus, die da so reden, dann sind wir auch bei YouTube für dich verfügbar. Hat dir diese Episode gefallen, dann freuen wir uns wahnsinnig über 5 Sterne für unseren Podcast. Und ich sage vielen Dank und schicke euch rüber zum Bastian.
Ja, danke euch beiden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sarah, mit dir habe ich ja letzte Mal schon eine Podcast-Folge in meinem Podcast aufgenommen. Da seid ihr alle herzlich eingeladen dazu, denn Sarah hat da auch tolle Tipps schon zu gegeben zum Thema Content Marketing. Da hat sie auch eine Fülle von Tipps drauf gehabt. Und also ich lade euch alle ein, sich die Studie mal im Detail nochmal anzuschauen. Auch gerne noch mein Online-Marketing-Cockpit, um so in das Thema Online-Marketing-Strategie reinzukommen. Einfach damit wir das Thema voranbringen. Das liegt mir einfach so am Herzen, dass wir strategisch das Thema Online-Marketing voranbringen.
Sagt Bastian Senz beim 121-Stunden-Talk.